Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Wahldebatte hier im Saal zum Tünnes in Deidenberg. Nach Büllingen und Burgreuland ist dies mittlerweile die dritte Wahldebatte in der Eifel, mit der wir Sie so gut wie möglich auf die Wahlen am 13. Oktober vorbereiten wollen. Mein Name ist André Goebbels, ich bin Moderator bei Radio Kontakt aus Belgien-Nau und ich werde Sie heute Abend durch den Abend führen. Das mache ich aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin Petra Förster, die seit Jahren das Geschehen in der Eifel begleitet und die Sie sicherlich auch kennen werden.
Guten Abend auch von meiner Seite.
Bevor wir zur Vorstellung unserer Kandidaten kommen, die heute Abend hier bei uns sind, noch einige praktische Dinge zum Ablauf. Wir werden verschiedene Themenblöcke mit den drei Kandidaten ansprechen und gegen 21 Uhr wird diese Wahldebatte dann auch beendet sein. Dann können Sie sich schon mal für danach was vornehmen. Sie, liebe Gäste, dürfen auch Fragen an die Kandidaten stellen. Dafür haben wir einen Anwalt des Publikums. Der ist mit einem Mikrofon ausgestattet und wird Sie dann zu Wort kommen lassen. Unser Anwalt des Publikums ist heute unser lieber Kollege Bernd Bläs. Er wird zu Ihnen kommen und Ihnen das Wort geben, wenn Sie es wünschen. Wir möchten Sie allerdings bitten, dann eingangs Ihren Namen zu nennen, wenn Sie eine Frage stellen wollen, und bitte nur eine Frage pro Fragensteller. Wenn Sie jetzt ein bisschen schüchtern sind, dann können Sie ihm auch die Frage flüstern und er sagt sie uns dann. Das ist, wie Sie wollen.
Einen kurzen Überblick möchten wir Ihnen geben, bevor es denn losgeht. Es ist also eine Liste mit 17 Männern und Frauen, die hier zur Wahl steht. Die 17 Plätze im Gemeinderat sind also quasi schon vergeben. Wir möchten Ihnen aber heute Abend auch zeigen, warum es sich vielleicht trotzdem lohnt, zur Wahl zu gehen und da auch nicht weiß zu wählen. Das wird auch noch Thema sein dann im Laufe des Abends. Zuerst möchten wir die drei Kandidaten aber vorstellen.
Ja, genau. Kommen wir zur Vorstellung der Kandidaten, die wahrscheinlich in der Gemeinde hinlänglich bekannt sind. Aber trotzdem, da wäre zunächst einmal Erik Wiesemes, 51 Jahre alt und seit 6 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Amel. Er kommt aus Montenau und ist Spitzenkandidat der Liste Gemeindeinteressen und bewirbt sich damit um eine weitere Amtszeit als Bürgermeister. Zuvor war er bereits seit 18 Jahren als Schöffe im Gemeindekollegium vertreten. Herzlich willkommen, Erik Wiesemes.
Dankeschön, guten Abend.
Dann haben wir Patrick Hein. Er ist 42 Jahre alt, Landwirt und kommt aus Halenfeld. Aktuell ist er als Schöffe für das Unterrichtswesen, Energie sowie Forst- und Landwirtschaft verantwortlich. Er ist seit 6 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv und drückt die Liste auf Platz 17. Herzlich willkommen, Patrick Hein.
Ja, schönen guten Abend. Hallo.
Und dritter im Bunde ist Frederik Ahrens, der 43-jährige Industrieingenieur aus Born, tritt auf Platz 7 der Liste an. Er gehörte bereits von 2012 bis 2016 dem Gemeinderat an und trat dann aus persönlichen Gründen zurück. Frederik Ahrens war damals Vertreter der Oppositionsfraktion GZ Mach mit. Auch Ihnen ein herzlich willkommen, Frederik Ahrens.
Vielen Dank, guten Abend.
Bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, haben wir für jeden Kandidaten eine kleine Einstiegsfrage vorbereitet, die vielleicht auch ein bisschen provokant ist, aber das soll dazu dienen, das Eis zu brechen. Herr Wiesemes, die erste ist für Sie. Alleine das Sagen in der Gemeinde zu haben und niemand weit und breit, der einem die Beschlüsse madig redet, das müsste doch ein Träumchen sein für einen Kommunalpolitiker.
Das ist kein Traum, das ist nämlich höllisch gefährlich.
Warum? Können Sie uns das ein bisschen...
Amtsmissbrauch. Also ist schon gut, dass man eine 17-köpfige Mannschaft hat, dann nochmal das Gemeindekollegium und man hat die Verwaltung, die auch aufpassen, das, was man macht, dass das alles mit dem Gesetz konform ist. Also so eine Diktatur darf nicht entstehen. Deswegen auch meine Aussage, die ich gleich auch nochmal machen werde, wo wir gleich noch drauf zurückkommen werden.
Herr Hein, wenn man die Ratssitzungen in Amel besucht, hat man oft den Eindruck, dass alles da sehr harmonisch abläuft, dass auch alles sehr konstruktiv zusammengeht. Aber mal Hand aufs Herz jetzt so unter uns, der Bürgermeister hört vielleicht mal weg. Es gibt bestimmt auch schon mal Streit, oder?
Effektiv, die letzten 6 Jahre waren eine relativ harmonische Zeit. Sehr konstruktiv, auch in Zusammenarbeit natürlich mit der Opposition. Da hat es natürlich regen Austausch gegeben, aber wirklich gezankt haben wir uns in den letzten 6 Jahren überhaupt nicht. Wie gesagt, es überwiegte das Konstruktive und das Miteinander.
Vielleicht Diskussionen, aber kein Streit.
Genau, Diskussionen auf Augenhöhe, niemals unter der Gürtellinie, immer in einem normalen Ton. So soll es ja auch eigentlich sein.
Herr Ahrens, die letzte Frage ist für Sie dann. Vor 12 Jahren haben Sie für die andere Seite, sage ich mal, kandidiert. Jetzt der Wechsel zu Gemeindeinteressen. Was hat Sie dazu bewogen? Gab es keine andere Liste oder?
Ja, also die andere Seite, zum ersten Mal muss man sagen, das ist 12 Jahre her. Das ist mittlerweile eine ganz andere Ausgangssituation. Hinzu kommt aber auch, als ich mich im späten Frühjahr, Anfang vom Sommer entschieden habe, auf wieder kommunalpolitisch aktiv zu werden, war mein erster Ansprechpartner noch Berthold Müller, mit dem ich schon einige Jahre sehr gut in der Opposition zusammengearbeitet habe. Ich denke, die meisten Leute oder fast alle Leute wissen, dass Berthold im Frühjahr einen Aufruf in der Gemeinde gestartet hat, um eben eine zweite Liste zu füllen. Und er hat sehr positives Feedback bekommen, aber leider keine einzige Zusage von irgendeinem Bewohner der Gemeinde Ameln, um mit ihm auf diese Liste zu gehen. Wir beide alleine können keine Liste stemmen, das geht nicht. Da hätte schon eine Frau hinzukommen müssen, damit wir überhaupt zu dritt hätten sein können. Und ja, wir haben es auch also darauf folgend festgestellt, wie schwer es war, allein unsere Liste schon zu füllen. Da denkt man doch, okay, Mehrheitsliste, man ist schon gesetzt, kein Problem, aber die Anzahl der Absagen, die wir erhalten haben, ist echt extrem groß. Und von daher ist es absolut nicht selbstverständlich, überhaupt diese eine Liste zu füllen, geschweige denn eine zweite.
Vielen Dank. Starten wir mit unserem ersten Themenblock, die Finanzen. Ohne Moos nichts los, heißt es so schön. Und deshalb wollen wir jetzt auch mal über die Finanzen sprechen. Herr Wiesemis, wie ist es denn um die Finanzen der Gemeinde bestellt? Die Opposition hat ja in den letzten Jahren gerne mal kritisiert, dass sie als Hüter der Finanzen zu sparsam sind und zu wenig in Projekte investieren. Wie sehen Sie das denn?
Ja, wenn ich die Opposition wäre, würde ich das Gleiche sagen. Aber ich denke, es geht nichts über eine solide Finanzpolitik und genau wie im Privaten mit dem zu wirtschaften, was man auch selbst hat, was man zur Verfügung hat. Natürlich, für größere Projekte kann man mal Kredite aufnehmen, aber für die laufenden Investitionen, das sollte man schon mit den laufenden Einnahmen decken. Also wir sind immer sehr vorsichtig mit den Finanzen umgegangen und werden das auch in Zukunft tun. Diese solide Finanzpolitik ermöglicht uns auch, dass die nachfolgende Generation auch noch Geld da hat. Das ist genauso wichtig. Es bringt ja jetzt nichts, dass wir das ganze Geld ausgeben und die Leute morgen stehen da mit leeren Kassen da. Die werden ja mal Schönes über uns denken.
Also frei nach dem Begriff haben kommt von halten.
Genau. Und wie gesagt, unser Haushalt wird maßgeblich geprägt von den Einnahmen aus dem Holzverkauf. Aber die sind nicht gesetzt, da werden wir vielleicht gleich noch drauf zurückkommen. Die Investitionen werden größer werden und deswegen müssen wir auch parallel dazu neue Einnahmequellen suchen. Das ist nicht so, dass wir jedes Jahr das Geld selbstverständlich zur Verfügung haben. Da müssen wir schon dran arbeiten und höllisch aufpassen, wie wir das ausgeben.
Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Herr Hayen, Amel gilt als Steuerparadies. Wäre es nicht mal Zeit, die Steuern zu erhöhen, um mehr finanziellen Spielraum zu bekommen, beispielsweise für den Straßenunterhalt? Aus der Bevölkerung ist immer wieder zu hören, dass die Abschnitte, die saniert werden, ja immer kürzer werden.
Straßenunterhalt, wir investieren ca. 600.000 bis 700.000 jährlich in Straßenunterhalt. Das haben wir auch in Zukunft vor. Herr Wiesemis hat es schon gesagt, hauptsächlich oder ein Großteil unserer Einnahmen der Gemeinden sind die Holzverkäufe. Die sind aber, wie gesagt, nicht garantiert. Und wir haben auch nicht vor, neue Einnahmen zu generieren, indem wir die Steuersätze anheben. Nein, wir sind eher auf der Suche nach neuen Einnahmequellen, wie zum Beispiel der neue Windpark entlang der Autobahn, den Windpark Wolfsbusch.
Da kommen wir übrigens gleich noch zu.
Da kommen wir bestimmt noch zu, aber das wäre für uns effektiv das Ding, um nochmals eine neue Einnahmequelle zu haben.
Bitte. Könnte ich vielleicht dazu noch zwei Bemerkungen machen? Die Steuern erhöhen, Das ist eine einfache Sache, aber keine gute Sache. Einfach, weil das ist einfach ein Gemeinderatsbeschluss. Der ist auf 10 Minuten vorbereitet von der Verwaltung, beschlossen, aber die Folgen sind für die Bürger da. Also das ist jetzt nicht unbedingt unsere erste Option, die Steuern zu erhöhen. Das ist schon sehr wichtig, dass wir zuerst mal projektgebunden andere Einnahmequellen suchen, bevor wir daran gehen. Eine zweite Bemerkung von Ihnen zu dem Wegeunterhalt, das kann ich so nicht stehen lassen. Wir hatten in den Vorjahren immer so für den laufenden Wegeunterhalt und Kosten von 300.000, 400.000, 500.000 Euro. Wir gehen jetzt in den letzten Jahren Richtung 800.000, 900.000 Euro bis zu 1 Million, um die Straßenabschnitte zu sanieren. Das heißt, die Abschnitte werden nicht immer kürzer, nur leider werden sie immer teurer.
Aber es wird keine Steuererhöhung geben. Das heißt, Sie können heute Abend noch ein Gläschen mehr trinken. Sie müssen nichts zurücklegen.
Das muss ich auch präzisieren. Keine Steuererhöhung. Wir werden alles versuchen, damit es nicht so weit kommt. Aber auch, wir haben ja noch einige Projekte, die wir gleich noch diskutieren können. Ich hoffe, dass das auch später in die Tat umgesetzt werden kann.
Ja, ich dachte doch, da kommt noch was. Ne? Herr Ahrens, was sagen Sie denn dazu? Wird in Ameln mehr verwaltet statt gestaltet, wie die Opposition es gerne mal kritisiert hat? Oder ist die Gemeinde in Ihren Augen ausreichend proaktiv bei der Umsetzung von Projekten?
Also ich denke, in Zukunft haben wir überhaupt keine Wahl. Wir müssen proaktiv sein. Es werden große Herausforderungen auf uns zukommen. Und von daher, wir können nicht einfach nur verwalten. Wir müssen Probleme schon wissen, welche Probleme auf uns zukommen, um eben proaktiv zu sein. Von daher, ich bin jetzt nicht an der Position, um die letzten 6 Jahre zu beurteilen, weil ich schaue jetzt nach vorne. Es geht um die neue Legislaturperiode und da werden wir proaktiv sein. Wir werden versuchen, bestmöglich die Gemeinde langfristig abzusichern.
Ja, vielen Dank bis hierhin. Jetzt sind Sie dran, meine Damen und Herren. Unsere erste Fragerunde ins Publikum. Haben Sie Fragen zum Thema Finanzen? Wer eine Frage hat, hebt bitte die Hand und Bernd Bläs kommt dann zu Ihnen. Wenn es keine Frage gibt, dann kommen wir ganz einfach und ganz schnell zum nächsten Themenblock. Petra.
Und das sind die Kirchenfabriken. Wir bleiben also im weitesten Sinne beim Thema Geld. Es ist ja in den letzten Jahren häufig darüber diskutiert worden, wie und ob Investitionen in die Kirchen, Kapellen und andere Infrastrukturen finanziell unterstützt werden sollen. Herr Wiesemes, eine neue Heizung hier, neue Kirchentüren oder eine Orgelreparatur. Sollte das Ihrer Meinung nach durch die Gemeinde ohne Einschränkung finanziell unterstützt werden? Es gibt ja Stimmen, die sich dafür aussprechen, dass erstmal die Kirche selbst ihre Vermögensverhältnisse offenlegt, bevor die Gemeinde interveniert.
Also die Vermögenswerte der Kirchen sind offengelegt worden. Auf dieser Grundlage hat sich der Gemeinderat zunächst die Finanzkommission getroffen und arbeitet zurzeit an Empfehlungen für den neuen Gemeinderat, ganz einfach, weil der alte Gemeinderat keine entsprechenden Beschlüsse mehr treffen kann. Ganz sicherlich werden weiter die Kirchen unterstützt werden, auch finanzieller Art. Es ist nur die Frage vom Umfang, da laufen Diskussionen, da werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, das wäre nicht fair, weil das wird zuerst mit den Kirchenfabriken diskutiert werden müssen. Also die Kirchen werden weiterhin von den Gemeinden unterstützt werden. Man darf nämlich auch nicht die ehrenamtliche Arbeit der Leute in den Kirchenfabrikräten vergessen. Die machen sehr viel wertvolle Arbeit und dann einfach zu sagen, wir finanzieren nichts mehr, das wäre nicht korrekt. Also die Kirchen werden weiterhin finanziert, der Umfang wird diskutiert werden. Was noch zur Debatte steht, dass die Kirchengebäude sich öffnen sollen. Zumindest sind wir offen dafür. Das steht so in unserem Programm. Das heißt, wir sind offen für multifunktionale Nutzungen. Wir haben nicht vor, aus Kirchengebäuden Diskotheken zu machen. Also die Kirchen sollen nicht entsegnet werden oder entweiht werden, sollen weiterhin Ort des Kults bleiben. Aber wieso nicht in der Kirche auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt organisieren? Das muss auch machbar sein. Deswegen sind wir offen, auch dies in Zusammenarbeit mit den Kirchenfabriken zu unterstützen.
Das war auch meine Frage an Herrn Ahrens dann. Wie könnten Sie sich das vorstellen? Wie könnte man Gotteshäuser in Zukunft anders nutzen oder polyvalent nutzen?
Da gibt es viele Möglichkeiten, nehmen wir Konzerte oder so weiter. Es geht, wie Erik gesagt hat, nicht darum, Kneipen aus den Kirchen zu machen, aber es gibt viele Veranstaltungen, die man sehr wohl in der Kirche abhalten kann, ohne die zu entweihen, ohne irgendwie etwas gegen den Glauben zu tun.
Das heißt im kulturellen Sinne vielleicht?
Im kulturellen Sinne, aber auch zum Beispiel in Aachen gibt es eine Begräbniskirche, wo zum Beispiel Urnen hingestellt werden. Also es gibt viele Möglichkeiten, entweder im kirchlichen Bereich oder im gesellschaftlichen Bereich. Bibliotheken gibt es in verschiedenen Kirchen, es gibt Ausstellungen in Kirchen. Wieso soll das nicht alles möglich sein?
Also das ist alles in der Mache und wird im neuen Gemeinderat?
Es liegt nicht am Gemeinderat, da die Entscheidung zu treffen. Ich sage nur, oder wir sagen nur, wir sind offen für solche Entwicklungen. Und wenn eine solche Entwicklung einsetzt, dann werden wir das mit allen Mitteln unterstützen.
Es gibt auch ein schönes Beispiel. Aktuell ist in Born, infolge des Jubiläums der Kirche in Born, ist eine große Ausstellung organisiert worden vor einigen Monaten. Und die ist jetzt noch aktuell für jeden sichtbar dort. Das heißt, da können die Leute auch unabhängig von einer Messfeier jederzeit in die Kirche gehen, um eben diese Ausstellung über das Dorf, über die Pfarre anzuschauen. Das sind solche Veranstaltungen, die uns vorschweben.
Man kann vielleicht dazu noch sagen, diese Diskussion kann man nicht nur auf die Kirchengebäude reduzieren. Wir haben ja auch, das steht auch in unserem Programm noch, die Plätze um den Kirchen, die wir neu gestalten werden, zum Beispiel Kirchenbering Amel steht auf dem Programm, oder die Friedhöfe, die unterhalten werden müssen, oder eben ein Thema der Bestattungswald Bambusch, der auch sehr gut angelaufen ist.
Das war meine nächste Frage an Herrn Hein. Das sind hier die Überleitungen, bekommt man geschenkt.
Als ob er das abgesprochen hätte.
Ja. Der Bestattungswald ist ja im Frühjahr eingeweiht worden. Das war ein sehr innovatives Konzept, was auch, glaube ich, landesweit ziemlich viel Beachtung gefunden hat. Wie läuft es an? Wie sind die Erfahrungen? Nutzen die armen Leute das Angebot?
Ja, effektiv. Es ist ja ein Novum auf hier großem Gebiet, ein Waldfriedhof, den wir glücklicherweise umsetzen konnten im Bambusch nahe bei Amel. Es ist sehr gut angelaufen. Es sind dort schon so einige Urnen beigesetzt worden. Es sind auch schon etliche Bäume zu Lebzeiten reserviert worden, entweder von einzelnen Personen oder von Familien. Also die Sache nimmt langsam Fahrt auf und wie gesagt, es kommt sehr gut an. Vielleicht eine Sache, die vielleicht nicht unbedingt jeder auf dem Sender hat, es geht sich ja nur um Urnenbestattungen. Also es muss vorher eine Einäscherung stattgefunden haben und nur die Urne, die Asche kann dort, wie gesagt, beigesetzt werden. Wie gesagt, es ist sehr gut angelaufen.
Ja. Die Verwaltung hatte mir noch heute die letzten Zahlen rausgesucht, die Patrick angesprochen hatte. Also wir haben über 40 Reservierungen. Ist ja auch ein Zeichen nach 3-4 Monaten, dass die Idee gut angekommen ist. Und ich glaube 10 Bestattungen, ja.
Und es gibt viele Fragen außerhalb der Gemeinde, auch von Leuten, die nicht aus Amel.
Genau, die meisten Bestattungen sind von Bürgern nicht aus der Gemeinde Amel, sondern von den Nachbargemeinden, also aus der deutschsprachigen Gemeinschaft oder den frankophonen Nachbargemeinden.
Wir schauen mal wieder in Richtung Publikum. Gibt es vielleicht Fragen zu dem Bereich, zur künftigen Nutzung von Gotteshäusern, zum Bestattungswald? Sieht nicht so aus.
Dann kommen wir zum nächsten Thema, wo wir bei innovativen Konzepten sind. Sprechen wir doch mal über die Familien- und Seniorenpolitik. Am Wochenende wird in Amel die neue Kinderkrippe eingeweiht, die von der Gemeinde in Eigenregie verwaltet wird. Herr Wiesemes, warum hat die Gemeinde bei der Krippe selbst das Heft in die Hand genommen und nicht mit dem Zentrum für Kleinkindbetreuung der DG zusammengearbeitet? Wäre doch viel einfacher gewesen, oder doch nicht?
Das mag sein, aber das wollten wir nicht. Wir sind da den nicht einfacheren Weg gegangen. Das war ein politischer Wille gewesen. Die Kinderkrippe, also in der alten Schule Bambusch, ist zwar von der Gemeinde finanziert worden, aber auch verwaltet wird sie nicht von der Gemeinde, sondern von einer eigenen VOG. Und da hat Anna Pauls wirklich ihr Lebenswerk umgesetzt, um diese Kinderkrippe dann auch jetzt funktionstüchtig zu machen. Wie Sie richtig sagten, sie ist geöffnet worden Anfang September und die offizielle Eröffnung steht dann Ende September an. Aber ich denke, wenn da präzisere Fragen kommen, bin ich nicht der richtige Gesprächspartner, um darauf zu antworten.
Ja, aber Sie sagten gerade, wir wollten das nicht. Sie werden mir sicherlich die Frage beantworten können, warum Sie das nicht wollten.
Weil wir sicherstellen wollten, dass wir das Heft in der Hand haben. Und nicht andere Leute. Wir haben öfters die Erfahrung gemacht, nicht unbedingt in diesem Bereich, dass das dann übergegangen ist in anderen Organisationen. Und wenn dann was schief läuft, dann stand die Gemeinde alleine da. Und das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir dann bewusst den Akzent gesetzt, das einer VOG zu übertragen. Das war eine politische Entscheidung.
Herr Hein, wie sehen Sie das denn als Schulschöffe? Ist das Angebot an Betreuungsplätzen vor und nach der Schule für alle Ortschaften der Gemeinde ausreichend oder besteht da noch Handlungsbedarf? Ich weiß wahrscheinlich schon, was Sie antworten werden.
Für diejenigen, die es noch nicht wissen, es besteht in allen Schulniederlassungen die Möglichkeit einer vorschulischen Betreuung, das eine halbe Stunde vor offiziellem Aufsichtsbeginn. Und es besteht zentriert in der Ortschaft Amel eine Möglichkeit zur nachschulischen Betreuung in den, im Gebäude der außerschulischen Betreuung direkt neben dem Schulgebäude auf Karlach. Da sind Kapazitäten bis zu 50 Kinder. Und von dem Aspekt aus kann ich ruhig behaupten, dass ein ausreichendes Angebot besteht zur vorschulischen und zur nachschulischen Betreuung in Amel.
Dann schwimmen Sie ja praktisch im Luxus, kann man sagen, wenn man die Situation von Amel mit anderen Gemeinden in der deutschsprachigen Gemeinschaft vergleicht, auch in der Eifel, wo ja noch ganz viel Luft nach oben ist. Also Sie sind vollkommen zufrieden und jede Familie ist ausreichend bedient.
Es ist bestimmt nicht jede Familie ausreichend bedient. Das Problem besteht darin, die vorschulische Betreuung, das läuft an sich sehr gut, da sind wir übrigens selber verantwortlich, um das Personal zu stellen zur Ausführung der vorschulischen Betreuung, wo eher das Problem liegt in der nachschulischen Betreuung, also nach Schulschluss. Das findet, wie gesagt, statt im Gebäude in Amel. Da ist das Problem aber an sich, dass die Kinder von den einzelnen Schulniederlassungen, 9 an der Zahl in der Gemeinde Amel, zu dieser Niederlassung der außerschulischen Betreuung transportiert werden müssen. Und das ist schon eine kleine logistische Herausforderung. Wir sind zwar nicht zuständig dafür, das läuft effektiv über das ZKB, aber es kann schon sein, dass es zu logistischen Engpässen kommt und dass es effektiv sein kann, dass verschiedene Eltern Absagen bekommen. Es laufen aber aktuell auch Gespräche mit dem ZKB, um diese Situation auch für diese Familien zu verbessern.
Gehen wir doch jetzt mal zu den etwas älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Herr Ahrens, gleich neben der Kinderkrippe wird bald ein Seniorendorfhaus eröffnet. Welche weiteren Pläne hat Ihre Liste denn in der Seniorenpolitik? Es ist ja weithin bekannt, dass bei diesem Thema große Herausforderungen anstehen. Ist ein Seniorendorfhaus als Infrastruktur ausreichend?
Gut, ich denke, wir müssen jetzt zuerst mal dieses Seniorendorfhaus anlaufen lassen, um auch den Zuspruch zu sehen, wie es ankommt. Natürlich müssen wir dann reagieren auch, um zu schauen, wo drückt der Schuh, was können wir noch anders machen, was können wir verbessern. Das wird sich jetzt in Kürze dann zeigen, wenn das erste Feedback dann zurückkommt.
Ja, dieses Seniorendorfhaus wird jetzt eröffnet. Dem sind ja sicherlich sehr viele Gespräche und Planungen vorangegangen. Warum dieses Seniorendorfhaus? Gab es da einen Bedarf, der an Sie herangetragen worden ist, konkret?
Da würde ich lieber an die zwei vermitteln, weil bei den Gesprächen war ich nicht dabei. Also da kann ich nichts.
Ja, in der Tat, Frederik, also die Gespräche sind schon vor 3 Jahren angelaufen. Es besteht ein großer Bedarf in der Gemeinde Amel, aber nicht nur in Amel, sondern in allen Eifelgemeinden. Es besteht ja schon ein Seniorendorfhaus in Schönberg, wo übrigens Ameler auch schon hingehen. Und es werden jetzt 3 weitere in der Eifel eröffnet, das heißt Büllingen, Burgreuland und eben hier in Amel. Und in Amel wird es so sein, dass über Vivadom an 2 Tagen pro Woche eine Tagesbetreuung angeboten werden wird. Und ich bin überzeugt, dass dieses Angebot sehr gut ankommen wird. Man darf aber die Seniorenbetreuung nicht nur auf das Seniorendorfhaus reduzieren. Man muss auch im gleichen Atemzug die wertvolle Arbeit des ÖSVZ Ameln erwähnen, die auch sehr viel machen, damit ältere Menschen möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Ich sage zum Beispiel Haus, Notrufgeräte, Essen auf Rädern, um nur einige Beispiele zu nennen. Und dann darf man zu guter Letzt nicht vergessen, dass Amel ähnlich wie die vier Eifelgemeinden zur Trägerschaft von Vivias gehört. Das heißt, öfters wird mir gesagt, Mensch, in Bütchenbach und St. Fitt steht doch ein Alters- und Seniorenheim. Wieso nicht in Amel? Es steht zwar kein Seniorenheim hier in Amel, aber wir sind genauso beteiligt am Seniorenheim Bütchenbach wie auch die Gemeinde Bütchenbach. Es ist also eine gemeinsame Trägerstruktur. Ich nenne nur ein Beispiel. Pro Jahr beteiligt sich die Gemeinde Amel, hängt von der Belegungsquote ab, zwischen 350 und 500.000 Euro an Vivias, was die Gemeinde Amel allein an Vivias überweist. Das heißt, wir sind schon sehr aktiv in der Seniorenbetreuung und wir müssen dieses Angebot ausbauen, auch wenn es wie überall Fachkräftemangel gibt. Stichwort Masterplan Eifel, wo die Seniorenheime noch erweitert werden wird und auch die Gemeinde Amel mitfinanzieren muss. Ja. Und vielleicht noch eine Bemerkung zu den Schulen. Man darf nicht vergessen, dass die größte Investierung in Gebäude im Schulbereich in der Gemeinde Amel ansteht, nämlich die Schule Heppenbach, die saniert und erweitert wird für über 4 Millionen Euro. Das soll in den nächsten 6 Jahren passieren. Wir sind mit den Planungen dabei und wir hoffen, das Projekt 2026/27 umzusetzen. Und eine weitere Investierung wird in der Schule Meyerode geschehen. Nicht so kostenintensiv, aber wir sind auch ständig in den Schulen am Investieren.
Ja, vielen Dank. Ich schaue jetzt wieder ins Publikum nach dem Themenbereich Familienpolitik und Kinderbetreuung. Gibt es Fragen an unsere drei Kandidaten hier im Saal? Ich schaue mal gerade, alle Fragen wurden schon beantwortet, wie ich sehe. Dann kommen wir ganz, ganz schnell zu unserem nächsten Themenblock.
Der Bürgerbeteiligung, das passt ja. Herr Wiesemes, das Programm der Gemeindeinteressen ist als offenes Programm formuliert und es ist gewünscht, dass die Ideen der Bevölkerung einfließen. Wie können wir uns das vorstellen? Die Leute spazieren zum Rathaus, bringen ihre Idee vor. Wie?
So könnte es sein, muss aber nicht so sein. Also wir haben uns zusammengesetzt, wir 17 haben dann Programmpunkte aufgeschrieben, aber wir haben die Wahrheit auch nicht gepachtet. Das heißt, wenn jetzt oder im Laufe der nächsten 6 Jahre Bürger kommen mit besseren Ideen, dann wären wir schlecht beraten, diese Ideen zu ignorieren. Das heißt, dann werden wir diese Ideen aufnehmen, wenn sie denn bezahlbar sind, und auch verwirklichen. Das heißt, offenes Programm, wir haben die Wahrheit nicht gepachtet, wir sind offen für gute Ideen, die bezahlbar sind.
Es hat aber auch die Gefahr, dass jeder mit seinem kaputten Bürgersteig kommt und den im Programm sehen möchte.
Gut, aber wenn das begründet ist, dürfen wir damit keine Probleme haben. Dann muss die Arbeit ja auch gemacht werden. Aber ich habe ebenso wenig keine Probleme, einem Bürger zu sagen, nee, das ist keine gute Idee, ist auch nicht bezahlbar. Also da muss man schon den Charakter haben, zu sagen, das ist gut und umsetzbar und das ist eine Nummer zu groß, können wir uns nicht leisten.
Es gibt sogar einen Fonds, Herr Hein, für die Bürgerbeteiligungsprojekte. Welche Vorhaben können darüber gefördert werden und wer entscheidet letzten Endes darüber und in welcher Größenordnung ist auch Geld vorgesehen?
Das ist der Bürgerbeteiligungsfonds, der damit gemeint ist, ein relativ neues Format seit diesem Jahr. Beim Bürgerbeteiligungsfonds ist es so, dass kleinere Projekte, auch mit einem übersichtlichen Kostenrahmen, ganz einfach und unbürokratisch unterstützt werden können, also finanziell unterstützt werden können. Dann gibt es eigentlich nur 2 Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das Projekt muss ehrenamtlich ausgeführt werden. Das heißt, es geht sich im Grunde nur um Materialkosten, die bei diesen Projekten entstehen und dann von verschiedenen Personengruppen ausgeführt werden. Und es muss auf dem öffentlichen Raum geschehen und da den Raum lebenswerter gestalten. Also das sind eigentlich ganz einfache Bedingungen und es soll ganz einfach, wie gesagt, unbürokratisch mit ganz geringem administrativem Aufwand denn möglich sein, solche kleinen Projekte finanziell zu unterstützen.
Herr Ahrens, der direkte Kontakt mit den Bürgern, wie soll das passieren? Es gibt jetzt auch diese App, Mein Dorf heißt sie, glaube ich. Ne? Das heißt, dass darüber schon sehr viel Kontakt zu den Bürgern hergestellt werden kann. Aber wie kann der direkte Kontakt mit den Bürgern geschehen? Was steht da im Programm?
Ja, also diese App, die ist relativ neu, teilweise auch noch unbekannt. Dorffunk heißt die. Die ist effektiv sehr interessant. Also ich habe mir so vor einigen Monaten installiert und sobald irgendwo eine Veranstaltung ist, bekommt man eine kleine Push-Meldung und da wird dann auf, was weiß ich, einen Spaziergang oder auch ein Musikverein, Konzert hingewiesen, um eben den Leuten besser mitzuteilen, was eben so in der Gemeinde es an Neuigkeiten gibt. Das ist natürlich eine der Möglichkeiten, wie wir von der Gemeinde aus in Kontakt mit den Bürgern treten können. Es gibt aber auch jede Menge andere, zum Beispiel Informationsversammlungen. Ich denke, diese Informationsversammlungen, die sind teilweise gesetzlich vorgeschrieben. Wenn wir zum Beispiel einen Windpark planen, dann ist das allein schon vom Gesetz her vorgegeben, dass wir die Bürger rundum informieren müssen. Aber es gibt jede Menge andere Projekte auch. Wenn wir einen Dorfplatz neu gestalten wollen, da sind wir absolut nicht dazu verpflichtet, eine Veranstaltung zu machen. Aber ich denke, es ist in unserem Interesse und auch im Interesse der Bevölkerung, dass wir dann eben das Dorf, das dann zum Beispiel betroffen ist, eben kontaktieren, um gemeinsam erstmal unsere Ideen vorzuschlagen, aber auch Feedback von der Bevölkerung zu bekommen. Hinzu gibt es andere Beteiligungsmöglichkeiten, die uns vorschweben, so zum Beispiel im Bereich der Kinder und Jugendlichen. Da liegt es uns am Herzen, auf die Kinder und Jugendlichen loszugehen und von ihnen das Feedback zu bekommen. Unsere Liste ist sehr jung, wir haben ein durchschnittliches Alter von 39 Jahren, also ich fühle mich auch noch jung, aber was ein 20-Jähriger oder ein 16-Jähriger heutzutage braucht, das weiß ich, okay, vielleicht von meinen Kindern, aber ansonsten wissen wir darüber auch nicht so detailliert Bescheid. Und da wollen wir eben auf die Kinder, Jugendlichen zugehen und auch von ihnen hören, wo drückt der Schuh, was kann die Gemeinde für euch tun? Und es schwebt uns auch vor, wenn denn genug Themen zusammenkommen, einen Kinder- und Jugendlichen-Gemeinderat abzuhalten, um eben auch an die Kinder und Jugendlichen das Demokratieverständnis ranzuführen. Ich denke, wenn wir uns hier umschauen, der Altersdurchschnitt ist relativ hoch. Was können wir von der Gemeinde aus unternehmen, um Kinder, Jugendliche, junge Menschen an die Politik heranzuführen? Und das sind eben solche konkrete Projekte, Einzelprojekte, weil das ist auch oft das Problem bei insgesamt bei Veranstaltungen oder bei Vereinen, wenn man ständig an etwas gebunden ist, dann ist die Bereitschaft geringer. Wenn es aber punktuelle Projekte sind, dann ist sehr wohl eine Bereitschaft da, sich zu investieren, für ein Projekt Zeit zu investieren und danach eben sich wieder zurückzuziehen. Und so etwas schwebt uns vor und wir wollen damit den Kindern und Jugendlichen starten.
Ich denke noch ans andere Ende der Altersstruktur. Schwebt Ihnen eine ähnliche Idee auch vielleicht für die Senioren vor? Wie können Senioren beteiligt werden? Oder ist das erstmal nicht die Zielgruppe?
Wir haben uns jetzt schon mal den Kindern- und Jugendrat vorgenommen, aber nichts spricht dagegen, auch bei älteren Menschen anklopfen zu gehen und da zu hören. Auf jeden Fall. Aber ich denke, da ist zum Beispiel auch so ein Seniorenhaus auch eine gute Möglichkeit, weil dort kommen die Menschen zusammen, diskutieren untereinander. Und Bürgerbeteiligung ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Es ist ja nicht immer nur, es liegt nicht immer nur an der Gemeinde, auf die Bevölkerung zuzugehen, sondern die Bevölkerung kann ja auch auf die Gemeinde zugehen mit konkreten Ideen, mit konkreten Vorschlägen, um Verbesserungen im Alltag herbeizuführen.
Ja, wir schauen noch mal zu Ihnen, liebes Publikum. Vielleicht gibt es konkrete Vorschläge, vielleicht gibt es...
Niesen Bernd, mein Name. Was mich und eigentlich umtreibt in Diskussionen in meinem Freundeskreis, im Verein, an der Theke, sage ich mal allgemein, ist der Umstand, dass die Gemeinde Amel so ein bisschen zur Schlafstätte verkümmert. Wir sehen Entwicklungen schon seit etlichen Jahren in den kleineren Dörfern, seit einigen Jahren im größten Dorf in Amel, Geschäfte schließen, Bäcker, Banken verschwinden, Baustoffhandel weg und da gibt es sicher noch mehrere Beispiele, die man aufzählen könnte. Die Entwicklung ist wahrscheinlich nicht zu Ende, Stichwort Amel Mitte, was passiert in anderen Gaststätten und so weiter. Ich habe euer Programm gelesen. ich war das. Und ich habe aber zu solchen Themen nichts finden können. Wie ist da eure Stellungnahme?
Also Bernd, die Geschäftsschließungen, die du angesprochen hast, die tun uns auch zu schaffen. Das ist uns auch nicht egal. Nur, ich will das Problem jetzt nicht wegtun. Das kennen leider andere Ortschaften auch, andere Gemeinden auch. Das hängt zum Teil mit Fachkräftemangel zusammen, zum Teil mit einem verstärkten Online-Verkauf. Wir haben uns gesagt, wenn aus der Bevölkerung gute Ideen kommen, wie die Gemeinde ihren Beitrag leisten könnte, dann machen wir das. Nur sind wir 17 bis jetzt noch nicht auf einer guten Idee gekommen. Aber wie gesagt, wenn in der Bevölkerung da gesagt wird, ihr könntet den Weg einschlagen oder den Weg einschlagen, können wir das machen. Was wir wohl gemacht haben, um den lokalen Handel zu unterstützen, im nächsten Jahr werden wir eine Prämie, fangen wir schon mal damit an, in Form von Gutscheinen auszahlen, die nur im Ameler Einzelhandel oder der Gemeinde Amel eingelöst werden können. Aber das ist ein kleiner, bescheidener Beitrag. Aber die große Wunderlösung, die sehe ich leider auch noch nicht. Das ist echt ein Problem, wenn Kneipen, Restaurants aus Ortschaften verschwinden. Das habe ich selber auch nicht gern, aber dagegen steuern, das ist eine Herausforderung als Gemeinde.
Ja genau, aber Herausforderungen soll man ja auch annehmen und also das Schlimmste ist nichts machen.
Ich habe ja nicht gesagt, wir machen nichts. Ich habe gesagt, wenn es da Lösungen gibt, sind wir offen dafür. Nur bis jetzt ist auch noch keiner aus der Bevölkerung zu mir gekommen, hier, das ist die Lösung. Also wir sind gerne offen, aber das ist ein schwieriger Prozess.
Ja, das ist mir schon bewusst, aber jetzt den Ball hier in den Saal zurückzuwerfen, ist natürlich auch ein bisschen zu einfach.
Nein, den Ball habe ich nicht zurückgeworfen. Ich habe gesagt, wir machen uns Gedanken darüber und wenn aus der Bevölkerung Gedanken kommen, sind wir auch offen darüber. Ich schmeiß keinen Ball zurück.
Wir machen jetzt hier mal einen kurzen Schnitt. Gibt es noch Fragen zu diesem Themenblock? Der Herr hier vorne, Bernd, hier vorne. Hand hoch heißt Frage stellen, Schildchen hoch heißt, ich habe Durst. Ist nicht so wie in Raren. Gestern wurde auch die Hand gehoben, dann dachten wir, es wäre ein Fragensteller gewesen, der wollte nur den Kellner rufen. Das ist ja besser organisiert. Bitte schön.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Müller-Berthold, ausscheidendes Ratsmitglied. Ja, zum Thema Bürgerbeteiligung ist ein Vorschlag, der schon mal gemacht worden ist. Da hieß es, es ist nicht umsetzbar oder es steht nicht in der Gemeindeordnung. Der Vorschlag, der mal aufgekommen ist und der relativ wenig gebraucht wird, ist die Idee, dem Bürger natürlich in einem ganz klaren Rahmen, nicht einfach wild drauf los, die Möglichkeit zu geben, anlässlich einer Gemeinderatssitzung zum Beispiel eine Frage zu einem bestimmten Punkt der Gemeinderatssitzung oder zu einem anderen Thema, dass der Bürger diese Möglichkeit hat, diese Fragen zu stellen vor dem ganzen Gemeinderat und dass dann diese Frage eben aufgegriffen wird und dann eben mit der Zeit auch die entsprechende Antwort darauf gefunden wird. Das wäre in meinen Augen eine erste Möglichkeit, wo man vielleicht mal im Gemeinderat, im zukünftigen Rat darüber entscheiden müsste und eben auch die Gemeindeordnung dementsprechend anpassen müsste.
Effektiv, das haben wir vor 2-3 Wochen noch auf einer unserer letzten Versammlungen untereinander besprochen und wir sind auch da bereit, in diese Richtung intern schon mal zu diskutieren, um da Lösungen zu finden. Aber effektiv, das schwebt uns auch so in die Richtung vor.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, kommen wir zum nächsten Punkt. Da haben wir eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Eines der größten Projekte, die wohl in der nächsten Amtszeit zur Umsetzung gelangen, ist der Windpark Wolfsbusch. Herr Wiesemis, zum einen natürlich ist sicherlich auch der Wille da, erneuerbare Energien zu fördern. Aber Sie haben es eben schon gesagt, zum anderen geht es natürlich auch um zusätzliche Einnahmequellen für die Gemeinde. Wie sieht der Zeitplan aus?
Ja, der Zeitplan, das ist immer so eine gute Frage. Also ich kann nur sagen, uns schwebt vor 3 Windparks. Einen haben wir auf Gemeindegebiet, den Windpark bei Walendorf. Da ist es uns gelungen, durch Nachverhandlungen die Einnahmen von, ich glaube, 50.000 auf 200.000 für den gesamten Windpark zu erhöhen. Dann der genehmigte Windpark Amel-Büllingen. Ich sage genehmigt, aber leider vom Staatsrat. Deswegen können wir seit 6 Jahren nicht bauen. 6 Windräder, davon 3 in Büllingen, 3 in Amel. Da haben wir so Gesamteinnahmen pro Jahr von 250.000 Euro. Und da hoffen wir schon, wenn Sie nach dem Zeitplan fragen, dass wir mal endlich in 1-2 Jahren anfangen können zu bauen, denn die Baugenehmigung ist 2018 erteilt worden. Man kann sich auch vorstellen, die Technik, die 2018 war für Windräder, die ist heute eine ganz andere. Also das ist ein großes Unding, was da passiert. Eigentlich ein Skandal. Und ein dritter Punkt ist dann der Windpark Wolfsbusch. Da können meine Kollegen gleich mehr zu sagen. Zeitplan hoffen wir, Umsetzung 2027. Übrigens am 13. November, auch hier in Deidenberg im Tech 5, ist dann eine Startversammlung, eine Bürgerversammlung zu diesem Thema.
Ja, vielen Dank. Ja, dann vielleicht noch ein paar Detailinformationen zum Windpark Wolfsbusch.
Ja, also so, wenn wir allein jetzt schon mal vom finanziellen Aspekt sprechen, da reden wir über Einnahmen von rund 200.000 Euro pro Windrad. Wenn man weiß, dass wir 4 bis 5 Windräder planen, reden wir von 800.000 Euro bis 1 Million Einnahmen jährlich.
Da könnten viele Straßen von saniert werden.
Ja, da können sehr viele Straßen von saniert werden und auch viele andere Projekte von realisiert werden. Und allein der finanzielle Aspekt ist bei diesem Thema schon enorm für uns. Ja.
Welche anderen Maßnahmen oder Investitionen in den Bereich Energie stehen denn außerdem noch auf dem Programm, außer Windpark?
Ja, wir wollen einige konkrete Projekte angehen, zum Beispiel alternative Standorte suchen für Energieproduktion. Zum Beispiel haben wir oben auf der Kaiserbrücke einen Mitfahrparkplatz. Da könnte man sehr gut oben drüber einen kleinen Art Carport bauen mit einer Photovoltaikanlage drauf. Wir können andere Energiequellen, zum Beispiel in Form von Tiefenbohrungen, analysieren lassen. Das ist natürlich immer ein relativ technisches und kompliziertes Unterfangen. Aber trotzdem schweben uns verschiedene Themen vor und neue Projekte, um eben alternativ auch Energie zu gewinnen.
Herr Hein, ein Thema, das auch wichtig ist für die Gemeinde, ist der Wald. Und dieses Thema haben wir auch in der Gemeinde Burgreuland besprochen. Und da ging es auch um den Umbau des Waldes, um neue Bepflanzungen. Wird auch in Amel die Fichte, die sogenannte Preußentanne, verschwinden?
Effektiv. Der Wald hat eine sehr große Bedeutung für die Gemeinde Amel. Wir haben 3.500 Hektar Gemeindewald. Der besteht aus 70% Nadelholzbeständen, überwiegend Fichte in Monokultur. Ich denke, wir haben alle mal erlebt, was mit einer Fichtenmonokultur geschehen kann. Wenn wir rübergeschaut haben ins benachbarte Deutschland, nach Frankreich, tiefer gelegene Gemeinden in der Wallonie, da sind auf kürzeste Zeit riesige Waldflächen ganz einfach weg gewesen, abgestorben durch den Borkenkäfer. Ein kapitaler Verlust für die jetzige Generation und die folgenden Generationen. Ich denke, das gilt es absolut zu verhindern. Eine Monokultur ist eben eine Monokultur, in dementsprechend nicht resilient, nicht resistent gegen verschiedene Kalamitäten, wie man das nennt. Und dementsprechend steht natürlich auch für uns an einen Waldumbau. Das wird geschehen auf verschiedene Arten und Weisen. Wir sind jetzt schon dabei, unter Fichtenmonokulturen Buchen zu pflanzen. Das nennt man das unter Schirmpflanzen. Wir möchten aber auch die Naturverjüngung bestmöglich nutzen. Das heißt, systematisches Häckseln von Waldflächen wird so nicht mehr geschehen, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war. Und es ist so, dass wir die Bestände unterteilt haben in Bestände über 50 Jahre und Bestände unter 50 Jahre. Und es ist schon so vorgesehen, dass die Altbestände, das heißt über 50 Jahre, in den nächsten 30 Jahren abgebaut werden sollen. Das konsequent, wie gesagt, die Fichtenmonokultur so umbauen in Mischwälder, anreichern mit vielen verschiedenen Baumarten, um so eben dem Klimawandel in dem Maße, was wir in der Hand haben, denn entgegenzuwirken. Die Wetterkapriolen haben wir natürlich nicht in der Hand, aber auch waldbautechnisch müssen wir unseres dazu beitragen, dass uns, wie gesagt, das nicht geschieht, was uns, ja, was wir in anderen Gegenden ja, erlebt oder dann gesehen haben.
Also Sie bauen den Wald um, Sie haben gerade gesagt, buchen, das wird in den nächsten 30 Jahren passieren. Das heißt, nach 30 Jahren werden die Erträge aus dem Wald dann auch nicht mehr den Umfang haben, den Sie heute haben, weil Sie ja weniger ernten können, ich will es mal so sagen.
Wie ich schon sagte, wir haben 70% Nadelholzbestände und es wird ja nächstes Jahr ein neuer Forsteinrichtungsplan verabschiedet. Der jetzige läuft nächstes Jahr aus und es wurden dann auch verschiedene Erhebungen gemacht, aber auch Simulationen im Rahmen dieser Vorarbeit für diesen Forsteinrichtungsplan. Und die Simulation sagt, dass wir auch nach 30 Jahren noch immer 50% Flächenanteil Fichte haben werden. Also es wird nicht, wie viele befürchten, übernächstes Jahr schon vorbei sein mit den Einnahmen von Holzverkäufen. Nein, es wird so sein, die nächsten 30 Jahre wird die Gemeinde Amel, wenn denn wettertechnisch nichts Grobes dazwischen kommt, immer 25.000 Festmeter schlagen können. Das werden Einnahmen generieren von ca. 1,8 bis 2 Millionen Euro. Also man muss jetzt nicht befürchten, dass der Wald übermorgen umgebaut sein wird und das finanzielle Einbüßen jetzt so krass sein werden für die Gemeinde Amel, dass sie nicht mehr wirtschaften kann. Nein, wie gesagt, in den nächsten 30 Jahren, nach 30 Jahren wird auch noch immer 50% Fichte da sein. Es ist natürlich klar, dass irgendwann auch der Moment kommen wird, denn so ist, dass wir eben nicht mehr gerade 25.000 Festmeter einschlagen können. Umso wichtiger sind denn eben auch neue Einnahmequellen. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, wie gesagt, in Zukunft werden wir Einnahmenvolumen, sage ich mal, 1,8 Millionen aus dem Wald haben. Wir müssen aber deutlich mehr investieren für den Waldumbau, denn zu stemmen. Das heißt, unterm Strich werden wir aus dem Wald etwas weniger haben, aber auch da nochmals suchen wir deswegen auch nach neuen Einnahmequellen.
Herr Wiesens. Gerade das Stichwort neue Einnahmequellen. Ich komme nochmal auf das vorherige Thema zurück. Was auch ganz wichtig ist, keiner der Windparks steht auf Privatgelände. Die Windräder stehen auf öffentlichem Eigentum, auf Eigentum der Gemeinde Amel. Das heißt, die Pachteinnahmen kommen in der Gemeindekasse und die Bürger werden die Möglichkeit haben, sich auch direkt über Corondair an den Windparks zu beteiligen. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation sowohl für die Gemeinde als auch für die Bürger. Natürlich kann man jetzt auch sagen, Windräder haben auch negative Seiten. Landschaftsbild wird beeinträchtigt. Da muss ich klar und deutlich sagen, es gibt keine Energiequelle nur mit Vorteilen. Alle Energiequellen haben auch irgendwie Nachteile. Wir müssen nur abwägen, wie wir die nachfolgenden Generationen mit diesen Nachteilen belasten werden. Und das ist für mich persönlich ganz klar und auch die Motivation. Für den Atommüll belasten wir noch in 2000 Jahren unsere Nachfahren. Aber für die Windenergie ist das alles überschaubar.
Vielen Dank bis hierhin. Gibt es Fragen zum Thema Windpark, Forst- und Landwirtschaft, Energie im Allgemeinen? Ich schaue mal gerade in die Runde. Der Herr Müller, in Fragelaune heute. Eigentlich sind Sie ja auch die Opposition, ne? Sie stehen noch nicht hier.
Ja, das wäre meine erste Bemerkung gewesen. Also spiele ich heute mal so ein bisschen Opposition, ein bisschen Kritik. Ich betone aber, ich wiederhole mich gerne und ich wiederhole das, was eben gesagt worden ist. Die letzten 6 Jahre waren sehr konstruktiv. Aber ich möchte dem Schöffen, also ich möchte Patrick da schon nicht widersprechen, aber auf etwas hinweisen. Er ist natürlich sehr optimistisch mit seinen Annahmen. 50 Jahre hätten wir noch Zeit. In Deutschland haben die keine 50 Jahre Zeit gehabt. Also es kann ohne weiteres geschehen, dass das einmal sehr schnell da ist. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, wir haben bis jetzt unglaubliches Glück gehabt und es wird in einigen Jahren wirklich eine Katastrophe hier kommen. So, das möchte ich nur kurz darauf hinweisen und dann wird sehr vieles, was auch mit Finanzpolitik zu tun hat, in der Gemeinde auch in einem ganz anderen Licht zu betrachten sein. Und in dem Zusammenhang ist denn auch wieder auf einen Aspekt hinzuweisen, ich mache so ein bisschen den Bogen, weil eben die Fragen gestellt worden sind, schon Fragen zur Finanzpolitik. wenn man heute weiß, Herr Wismes hat darauf hingewiesen, dass die Windräder von 2018 nicht mehr diese Windräder sind von 2025 oder 2026, dann sind jetzt nicht nur vom Aspekt, sondern auch vom Preis. Ein Windrad heute kostet 8 bis 9 Millionen Euro. Und wenn dann darauf hingewiesen wurde, dass die Opposition gerne mal ein bisschen hier oder rechts oder links von Steuerungen gesprochen hat, dann nicht, um da irgendwie Geld zu sparen, sondern ganz einfach proaktiv und vorausschauend zu arbeiten, damit wir das dann stemmen können. Weil wir werden, wenn wir einen Windpark in Wolfsburg bauen wollen und da für ein Windrad, was die Gemeinde selbst finanzieren möchte, 8, 9 Millionen Euro auf den Tisch gelegen werden müssen, dann wird es nicht ohne Kredite geben und da hätte man vielleicht trotzdem schon in der Vergangenheit etwas Reserven aufbauen können. Aber das war denn eben einer der Themen, über die wir uns nicht einig waren, bei aller Harmonie im Rat.